möchte Sie
grüßen, heute zu unserem Gottesdienst hier. Es ist etwas leid, dass Sie warten mussten, weil wir noch das Abendmahl hatten nach dem anderen Gottesdienst. Aber es geht ja noch in der frühlingshaften Witterung draußen, herbstlichen Witterung. Wir wollen miteinander singen, Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. Das Lied des Schwabenvaters, der unsere Gemeinde in Württemberg so geprägt hat, Johann Albrecht Bengel, 544, die Verse 1, 2 und 4. Anfang geschehe in Jesu Namen. Unsere Gottesdienste stehen unter dem Thema mehr vom Leben haben. Jesus hat das Wort gesprochen, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Nur ein bisschen. Herr, hilfst du uns, dass wir zum Leben finden. Du hast uns in deinem Wort so deutlich die Gefahr gezeigt, die gerade Menschen droht, die dein Wort im Munde führen. Und wir möchten dich heute bitten, dass du zu uns, zu jedem von uns, so deutlich, so verständlich reden kannst, dass wir nicht nur Suchende sind, sondern solche, die gefunden haben, die in dir alles haben. Herr, du weißt auch um die Widerstände und um das, was uns von dir trennt, Du weißt, wie unsere Gedanken jetzt wegeilen. Aber noch viel mehr, wie wir belastet sind. Von Schuld, von Bösem, das wir getan haben, auch aus der vergangenen Woche. Mach du uns ganz frei, damit wir deine Stimme vernehmen können und dass du ganz Neues in uns schaffen kannst. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Unser Predigtext steht Hiob 19, 23 bis 27. Ich habe eine umfangreiche Bibliothek zu Hause mit vielen Predigtbänden. Ich habe nicht eine Predigt über diesen Abschnitt gefunden. Habe in meinem Leben auch noch nie drüber gepredigt, obwohl ich in 15, 16 Jahren eigentlich jeden Sonntag gepredigt habe und immer über neue Schriftabschnitte. Wir haben in unserer Reihe über das Leben und mehr vom Leben haben angefangen, darüber nachzudenken, dass der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen ist. Wir haben Versuchungsstationen bedacht. Josef im Hause Potiphar, ob er sich das Leben selber sucht nach seiner Lust oder ob er sich von Gottes Willen bestimmen lässt. Aber nun, am Ende unserer Predigtreihe, die nun ja seit August dauert, ist es wichtig, dass wir von dem reden, was viele von Ihnen nun bewegt, vom Leiden. Wenn alles bricht, ist unser Thema heute. Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden. So werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Herr, gib uns auch diesen gewissen Glauben. Amen. Ich habe Ihnen heute etwas mitgebracht. Klein, und doch kreisen die großen Worte um so ein kleines Stückchen. Wenn Sie das heute verfolgen, wie in großen Annosen sowas angepriesen wird, mit all den gewaltigen Worten, die unsere Sprache nur bieten kann. Genuss ohne Reue, Nobel, Krone, Reihen. Auf der einen Seite wird die Härte der Männer beschworen, auf der anderen Seite die Milde der Frauen. Sanft, zart, rein, Natur, Deluxe, Krone, was sie wollen, jedes Wort. Und wenn sie es dann auseinanderbrechen, ein dünnes Papier und ein bisschen Kraut. Und kostet nicht viel. Es ist in unserer Welt etwas schwierig geworden, wenn man an die Worte denkt. Und wir selber sind ja ganz abgestumpft. Es ist nicht so, dass uns das kalt lässt, sondern wir stehen vor der großen Schwierigkeit, dass wir etwas erklären wollen, was uns im Leben Deluxe ist und was uns im Leben Krone ist und höchster Geschmack und Genuss ohne Reue. Und wir merken, dass längst die Worte entwertet sind von nichtigen Gütern, in 6 Minuten in Dampf aufgegangen. Wir können das auch nicht machen in einer Predigt, wenn wir vom Leben reden, das uns wert ist. In großen und gewaltigen Worten sprechen. Ich bin froh, dass in der Bibel drin steht, das Reich Gottes steht nicht in Worten. Man kann das auch nicht einfach so theatralisch daher erzählen. Das Reich Gottes liegt darin, dass es Menschen gibt, die das ergreifen und die das erfahren, die das praktizieren. die im Fühlen, im Erkennen, im Spüren drinstehen. Gerade in unseren Zeiten, wenn uns gerade Worte so abgestumpft sind, wollen wir das ganz neu wissen. Es geht hier in unserer Predigt, auch heute, um ein ganz schlichtes Wort, das ich Ihnen sagen will. Und das kann kein großes Wort sein, aber ein Wort, das an dem Wort Gottes sich entlanghangelt. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Und ich möchte Sie bitten, verfallen Sie nicht dem Wahn des modernen Menschen, der das Wort Gottes gering achtet, der achtlos daran vorübergeht, weil er viel Leuchtenderes, Glitzernderes, Gewaltigeres im Ohr hat und der gar nicht mehr herhören kann, was Gott ihm heute bieten will. Wollen wir darüber nachdenken, wie das Leben aussieht, das uns Gott gibt. Und wir wollen es in einem ganz bestimmten Blickwinkel betrachten, wenn alles bricht. Das geht jetzt die unter uns an, die durch schwere Not hindurchgehen. Aber es geht trotzdem uns alle an, weil unser Herr uns nicht versprochen hat, dass er uns sanfte Wege führt. Er hat nicht vor, uns fortwährend Spazierwege durch die Bundesgartenschau zu führen. So will uns raue Pfade führen, durch die dunkle Nacht. Und er will gerade dort uns zeigen, wie groß, wie leuchtend, wie hell das Leben bei ihm ist. Erstens, ich möchte das wieder untergliedern, damit wir es besser auseinanderhalten können, was nicht zerbrochen werden kann. Sagen Sie das jetzt nicht leicht, das kann nicht zerbrochen werden. Das ist so eine naive Vorstellung, als ob Glaube immer so fest und gewiss wäre. Der Hiob ist durch eine für uns unfassbare Not hindurchgegangen. Kein Wunder, dass manche Theologen meinen, das wäre alles Dichtung. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass im Leben eines Mannes manchmal das Leid so dicht gedrängt ist. Aber wer nur ein wenig die Augen aufmacht, der muss sagen, solche Gestalten wie Hiob, die gibt es eben. Wo sich Prüfung an Prüfung reiht. Man nennt ja diese Nachrichten, die Hiob bekommen hat, eine Hiobspost. Das Urbild einer Schreckensnachricht. Er war, wenn Sie so wollen, ein orientalischer Scheich, der Patriarch seiner Familie, Kinder, Enkel. Alles war in Harmonie vereint unter seiner großen Führung. Er war ein reicher Scheich, er hatte große Viehherden. Und da eines Tages kommt ein Bote zu ihm und berichtet nur Stocken. Man sieht ihm den Boden noch an, was er durchgemacht hat. Verschwitzt kommt er her, blutbeschmiert. Irgendeine Bande war eingebrochen und hat das ganze Gut, wo seine Kinder und Enkel lebten, niedergemacht. Die Eseln mitgenommen, die Kamele entführt, eine Räuberbande oder was das war, politische Umsturzgruppe. Und als der noch redete, der hat noch nicht ausgesprochen, da kommt schon der Nächste und sagt, lass mich reden, ich habe eine schlimme Nachricht. Was denn los? Ein Unwetter kam und ein Blitz und das waren die anderen Kinder, die an der anderen Seite wohnten. Und das Haus bricht zusammen unter dem Blitz und all die Menschen, Frauen und Kinder verbrennen in diesem Haus. Als der noch redete, kommt ein anderer und erzählt stockend, Krieg ist ausgebrochen, die von Saba fielen über uns her. Und ich bin der Einzige, ich habe die toten Kinder noch gesehen, es war unbeschreiblich, dieses Elend. Als der noch redete, kommt der Vierte und erzählt, dass da so ein Sturm, so ein Tornado, so ein Wirbelsturm war. Und das Haus war nicht dicht und konnte dem nicht standhalten, es zerbrach. Und diesen Balken und Trümmern, da lagen die zerquetschten Leiber. Und er erzählt das, dass ich bin der Einzige, der entronnen ist, um es dir mitzuteilen. Und das passiert in der Welt. Nun gibt es Menschen, die so etwas mit stoischem Gleichmut ertragen, die sagen, nun ja, das gibt es eh. Die beißen Zähne zusammen und sagen, man muss durch. Für Christen geht das nicht so leicht. Und ich bitte Sie, dass Sie das unterscheiden. Stoischer Gleichmut und Christenglaube. Denn da wird es uns gezeigt, dass dieses Geschehen einen Hintergrund hat. Für uns sind das nicht Zufälle. Und für uns sind das nicht Schicksalsschläge. Da wird erzählt, dass ein Verkläger vor Gott hintritt und sagt, du, der Hiob, der glaubt auch nur, weil er dafür bezahlt wird und weil es ihm gut geht und weil sich das in seinem Leben rentiert, weil er Glück hat. Machen wir mal zur Probe das mit ihm, dass wir ihm alles verschlagen. Jetzt begreifen wir, das, was hier an Leid geschieht, das ist nicht bloß Leid an sich, sondern das will mich vom Glauben herausbrennen, das will mich gegen Gott aufbringen. Das will nur das erreichen, dass ich Gott fluche und mich von ihm lossage. Verstehen wir das jetzt, was eigentlich sich ereignet, wenn jetzt unsere Kranken müde zu Hause sind? Ich kann das gar nicht mehr ertragen, wie das heute in christlichen Kreisen diskutiert wird, ob eine Krankenschwester beten soll. Und wie das treue Gemeindeglieder, die Sonntag für Sonntag unter der Kanzel sitzen, sagen, sie wollten keine Sprüche bringen, wenn sie einen Krankenbesuch machen. Ja, haben Sie denn eine Ahnung davon, in welchen massiven Angriffen unsere Kranken leben? Ihre Grenze, die Sie bei einem Trauerbesuch abgeben, in Ehren. Aber das ist doch zu wenig. Wenn Sie als Christen nicht mehr wissen davon, wie Menschen im Augenblick der Trauer getroffen sind von den massiven Angriffen des Teufels, dass in solchen Stunden man eben nicht mehr beten und singen kann und dass alles aufhören will, darum ist das ja so schwer. Und das ist doch einfach wahr, dass Glaube zerbricht. Da zeigt sich, ob wir in einer Liebesverbindung zu unserem himmlischen Vater leben oder ob das nur ein auswendig gelerntes Sprüchlein war. Das gibt es, dass Glaube zerbricht, wie ein ganz dünnes Glas zerspringt und dann steht man vor dem Scherbenhaufen. Und Hiob kann auch in dieser Stunde noch sprechen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Nein, solcher Glaube, der ist nicht das Werk von uns. Solch einen Glauben kann nur der Herr in uns wirken und er tut das. Ich kann mich auch nicht der modischen Meinung heute anschließen, die immer wieder vertreten wird und auch heute von vielen Kanzeln gelehrt wird, als ob Glaube nur möglich sei, wenn man gleichzeitig zweifle. Nur wer zweifelt, glaubt. Sie kennen jene modische Lehrmeinung, die sagt, man dürfe gar nicht gewiss sein. Nur aus dauerndem Zweifeln komme man tiefer in den Glauben hinein. Wie soll das möglich sein? Ein Hiob muss es wissen. Was zerbricht nicht, wenn mir Kinder umkommen und wenn ich alles verliere, was ich mühsam in meinem Leben aufgebaut habe, was bleibt denn noch? Und Hiob hält das eine nur. Er sieht in das freundliche Angesicht seines Herrn. Er weiß, er hat mich lieb und ich gehöre ihm. So einfach wird der Glaube dann an dieser einzelnen, an dieser entscheidenden Stelle. Aber nun lässt der Kläger nicht nach. Und er lässt nicht locker und er kommt nochmal und tritt nochmal vor den Thron Gottes und sagt, das ist ja kein Wunder, dass der Hiob noch dabei bleibt, nachdem er alle Kinder verloren hat und alle Enkel verloren hat, nachdem er allen Besitz verloren hat. Und man müsste ihn ja nur selbst treffen, Haut für Haut. Und dann lächelt er und sagt, ich habe Erfahrung. Ein Mensch lässt gern vom Glauben. Ein Mensch verrät seine Treue zu Gott. Selbstverständlich, wenn es um sein Leben geht, um sein letztes Genießen, um das, was er hat, dann ist ihm doch wichtig, unwichtig, was Gott will. Er hat doch recht. Das ist ein Kenner von uns, dieser Verkläger. Der kennt uns durch und durch. Und Gott gibt ihn noch einmal frei und sagt, dann taste ihn an. Und als ein Aussätziger wird Hiob aus dem Haus geworfen und er sitzt sein Müll draußen und alles geniert sich vor ihm, die Familie erst recht, geh weg, dem patriarchalischen Scheich, wird einer vor dem die Knechte die Nase rümpfen und sagen, der stinkt so mit seinen Eiterwunden. Und die Frau kommt noch. Ach, was ist das für eine Gabe, wenn eine Frau und ein Mann und hier in der Ehe zusammen eine Gemeinschaft ist, zum Glauben hin, wo die Frau sagt, fluch Gott und stirb. Der Tod ist Erlösung. Das ist noch als höchstes Lebensstil genannt. Wir kennen doch die Stimme. Die spricht ja nur, wie der durchschnittliche Mensch spricht. Und Hiob geht auf sie los und sagt, du redest, wie die närrischen Weiber reden. Haben wir nicht das Gute von Gott empfangen und sollten das Böse nicht auch annehmen? Wird auf einmal deutlich, es gibt in schweren Augenblicken einen Glauben, der immer noch empfängt, reich beschenkt ist und nicht loslassen kann, weil er das Leben hat. Man kann alles abstreifen. So weit kann es gehen, aber das Leben, das kann man nicht treffen. Und der Verkläger kann es uns nicht zerstören. Ich möchte Sie noch einmal bitten, dass Sie diese Dinge, die hier ablaufen, wenn uns schweres Leid widerfährt, nicht gering achten. Hiob ist ja der große Mann, der uns zeigt, wie das Christen treffen kann. Die Freunde, die kommen, die halten großartige Ansprachen, die erzählen ihm alle Argumente auf. Und manchmal ist auch unsere Seelsorge in den Krankenbetten oder den Leidenden gegenüber so hilflos. Denn der Hiob beschwert sich und sagt, ihr seid mir alle leidige Tröster. Ihr könnt mich nicht trösten. Ich meine auch, dass sie alle nicht ernst nehmen, was hier geschieht. Denn Hiob empfindet es so, ich werde von Gott hier gezüchtigt. Gott lässt das geschehen. Das sind Angriffe des Verklägers. Und doch von Gott erlaubte Dinge, die hier mich treffen. Und er hat so einprägsame Vergleiche, die dort im Buch Hiob aufkommen. Sie kennen doch solche Zielscheiben, wo der Zwölfer in der Mitte ist. Und er sagt, ich bin so eine Zielscheibe. Und Gott wirft alle Pfeile gegenwärtig gegen mich. Oder Gott vermauert mir meinen Weg. Ich will weiter und ich komme nicht mehr weiter. Das ist eine Betonwand. Und ich stehe davor. Anderes Bild, er hat mich in den Block gespannt, wie damals die Gefangenen festgeschraubt wurden. Sie sehen das noch in der Folterkammer in Rothenburg, wo da die Gefangenen hineingeschraubt wurden in diese großen Balken, damit sie sich nicht mehr rühren konnten. So fühlt er sich. Oder sagt der Herr, hat mich zerbrochen, um und um. Wir müssen dieser Sache ganz tief nachgehen, um zu begreifen, was dort sich ereignet in unserem Leben. Der Herr selbst lässt das geschehen. Keine Schicksalsschläge, keine Zufälle. Der Herr geht uns nach, um das Tiefste, das Größte aufzudecken. Ich habe Ihnen das eigentlich ersparen wollen, als wir vom Leben redeten, habe ich nicht gedacht, dass es am Ende so ernst wird. Wenn uns der Herr das Größte zeigen will, dann streift er alles andere weg. Wer sein Leben erhalten wird, der wird verlieren. Das Samenkorn, das in die Erde fällt und erstirbt. Der Herr zeigt das Geheimnis des neuen Lebens, das Christen in sich tragen. Das braucht all die anderen Dinge nicht mehr. Hiob kann es lassen. Hiob kann es wegwerfen. Was zerbricht denn nicht, das zerbricht nicht in diesen Augenblicken. Wenn ich einen Blick werfen kann ins Herz Gottes. Das ist das Einzige, was übrig bleibt. Da bleibt mein Glaube nicht mehr hängen an Sätzen und nicht mehr an Lehren und nicht mehr an Theologien, sondern bleibt mein Glaube nur noch hängen. Ich weiß, er hat mich lieb. Und ich hoffe, dass Sie so tief gehen in Ihrem Glauben, dass Sie das wissen. Sie sind zu Ihrer Todesstunde. Da sind wir beim Zweiten, was der Glaube weiß. Er ruft es hier in einem Schrei hinaus, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auf der einen Seite ist Hiob ein Mann, der uns zwingt, Leiden, Tod und Schrecken viel ernster zu nehmen. Er wollte es mit eisernen Griffeln hinschreiben. Die Weltmenschen können das gar nicht ernst nehmen. Die werden dran vorübergehen an dem Schmerz eines Menschen. Und so sehr auch gewisse Ereignisse der letzten Wochen Menschen aufgewühlt haben, in ein paar Jahren ist eben vergessen. Dann fühlen sich die Leidenden allein gelassen. Hiob versteht sie besser. Und sagt, das kann kein Mensch ausloten, was da durchgemacht wird. Aber ich weiß. Ich möchte das Wort des Erlösers Ihnen einmal erklären, weil das in einem biblischen Zusammenhang steht. Ich habe über dieses Wort auch lange nicht nachgedacht. Ich habe das so genommen, so wie die Messias von Händel gesungen wird. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, als mein Befreier. Aber das hat ja im Alten Testament einen viel größeren Hintergrund. Das bezieht sich auf den ersten Mensch, der geboren wurde. Das war Kain, der Mörder seines Bruders wurde. Und Gott macht ein Zeichen auf seine Stirn und sagt, niemand soll dich töten dürfen. Man hört in unseren Tagen so oft die Meinung, die Verbrecher gehören abgeschossen. Mag viel für und wider dagegen geben. Ich möchte jetzt nicht eine Diskussion angreifen. Merkwürdig, dass Gott bei ihm Kain sagt, zum ersten Mörder, der so leben bleibt. Und ich will selbst dein Leben rächen. Und ich will selbst der sein, der über seinem Leben wacht. Und dann geht unstet und flüchtig dieser Keim über die Welt und kriegt keinen Frieden. Und er trägt seine Last, die schwerer ist, als dass er sie tragen kann. Und dieser Keim ist ja eigentlich ein Bild aller Menschen. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und wir sind alle solche Gestalten, die in diesem Erbe Kains leben. Wir stehen unter dieser großen Last. Wir sind gezeichnete Leute. Wir kriegen unsere Last nicht los und wir können diesem Leben nicht entfliehen. Und wir stehen unter diesen Mächten, die uns immer wieder fordern können, unter dieser Schuld. Ich möchte es in einem noch gewagteren Bild jetzt zeigen, obwohl ich mir klar bin, dass das in diesen Tagen sicher nicht das Beste ist. Und es kann auch alle Missverständnisse hervorrufen, aber ich bemühe mich, in Bildern zu reden. Wir erleben das christliche Geschehen gegenwärtig, dass alle humanen Übereinkünfte der Menschen nicht mehr gelten und plötzlich Geiseln genommen wird. Wir haben das ja noch nie bis zur Tiefe ausgedacht, wie das ist, wenn morgen Kinder im Kindergarten als Geiseln genommen werden. Wissen Sie nicht, dass Sie wirklich wehrlos sind, wenn Geiseln genommen werden? Da hilft keine GS9 mehr. Wir sind ja ausgeliefert. Und genau dieses Bild gebraucht die Bibel von der Geiselnahme. Wir alle sind die Geiseln in der Hand dieser Todesmächte. Und das zitiert der Hiob. Ich bin in der Hand dieser Mächte, der Verkläger kann mich antasten. Wir können ja gar nichts tun. Und er kann zuschlagen und wir sind die Wehrlosen. Und der Hiob sitzt in der Asche und kratzt seine Haut, um seine Schmerzen zu lindern. Es gibt keine Antwort mehr darauf. Es gibt nur die eine Antwort auf die Geiselnahme, dass ein anderer kommt und für mich geißelt. Und das ist das Evangelium Jesu, dass er diesen Weg geht unter die Herrschaft dieser Todesmächte hinunter, dass er mein Fleisch annahm, dass er hinuntergeht und Teil hat an meinem Leiden, an diesem körperlichen Schwachsein der Menschen, dass er diesen Leib der Erniedrigung eben trug und da hinuntergeht und diese Herrschaft überwand, damit wir frei werden. Das weiß der Glaube. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, der mich herausholt aus diesen Todesmächten, die immer noch über mich siegen können. Darum ist jetzt das Wichtigste für uns. Wir gehen noch durch Krankheiten durch und können ihnen doch sagen, ihr habt keine Macht vom Verkläger mehr. Diese wunderbare Umwandlung geschieht. Denke an einen Kranken, der so furchtbare Schmerzen hatte nach der Amputation, an der er nachher noch gestorben ist. Und der unter den rasenden Schmerzen nur sagt, ich kann fast nichts mehr denken vor Schmerzen. Da wird Ihnen auch das dumme Wort vergehen von den Christen, die Erlöster aussehen müssen. Das hat Nietzsche gesprochen und der war Atheist. Der hat auch nichts verstanden vom Leiden der Christen. Dass wir das nachplappern können, so ein dummes Wort. Wir wissen, wie Gott seine Lieblinge manchmal durch große Not hindurchführt und da vergeht einem das Lächeln auf den Lippen. Aber dann hat dieser Kranke gesagt, unter den Schmerzen, wo er kaum mehr aushalten kann, aber es ist ganz merkwürdig, innerlich bin ich ganz fröhlich. Das kann der Herr wirken, dass er erlöst und aus diesen finsteren Mächten herausführt, dass man an Gräbern steht, wo man keinen Schritt mehr weiter weiß und doch aus vollem Herzen Gott danken kann. Ich erkläre das Ihnen nicht mehr und ich verstehe das selber nicht mehr. Aber es ist das Wunder, dass er erlöst aus diesen Mächten, die zerstören wollen. Das gleiche Wort vom Erlöser kommt noch einmal in Jesaja 43 in diesem ganz bekannten Wort. Ich fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich erlöst, du bist mein. Und gerade darum, wenn du jetzt noch durchs Wasser gehen musst, du kannst nicht mehr ersaufen, du gehst hindurch. Du gehst mitten durch die brennenden Flammen hindurch. Aber es kann dich nicht mehr anpassen. Als mein Großvater gestorben ist mit 51 Jahren, hat ihn meine Großmutter dann noch zugerufen in den letzten Qualen des Todes. Weg, Tod, du hast keine Macht mehr. Geht jetzt in die Herrlichkeit. Und wir sprechen das den Gewalten einfach ab. Den Leidensmächten, die hier Christen bedrohen können, dass sie uns noch aus der Hand Gottes herausreißen können. Das Wort vom Erlöser taucht noch einmal auf in Hosea 13, Vers 14. Tod, ich will dir ein Gift sein. Totenreich, ich will dir eine Pest sein. wo der Herr selber sagt, ich will die Spuren des Todes und des Leidens umkehren. Das weiß der Glaube gewiss. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich muss Ihnen sagen, dass ich jedes Mal Angst habe, wenn ich auf den Friedhof gehe. Wie soll sich das ereignen können? Und dann stehe ich Menschen gegenüber, die mich glauben können. Und dann sitzen jetzt Menschen unter uns, die sagen, du ahnst es nicht, wie der Schmerz in meinem Leben wütet. Du ahnst es nicht, wie ich mich fühle. Und wir sprechen es ihnen zu und sagen, doch, weil der Herr lebt, der Erlöser, als der Letzte wird er sich über den Staub auch unseres schwachen Lebens erheben. Noch ein Letztes, was der Glaube ersehnt. Ich will ihn sehen, sagt Hiob. Das Erste war, was nicht zerbrochen werden kann, dann was der Glaube weiß, gewiss weiß und was ich im Glauben mir ersehne. Ich werde ihn schauen. Nun will ich es noch einmal so sagen, damit keine Missverständnisse aufkommen, wenn man uns Christen ansieht, keine Kraft da, von unserer Natur her, das sind ganz kleine, schwache Leute. Ich wollte gern die Bekümmernisse meines Lebens überwinden können. Ich habe nicht einmal die Kraft, bei den kleinsten Schlägen, die mich treffen, drüber zu stehen. Ich wollte stark sein. Ich wollte Versuchungen und Sünde in meinem Leben zerbrechen. Ja, wie so ein Spinnengewebe. Und ich merke immer wieder, ich habe keine Kraft. Und dann erlebe ich, seine Kraft ist in den schwachen Menschen. Gerade da, in der Bewährung meines Lebens, kommt er mir so nah und will meine Stärke sein. Und er spricht mir sein Wort zu. Und so darf ich auftreten. Der gleiche schwache, kümmerliche Menschen sagen, ich überwinde weit. Und es kann kommen, was da wolle. Ich stehe in meines Herrn Hand. Und ich darf Siegeslieder singen. Und ich kann sagen, mir ist nicht einmal Angst vor meiner Todesstunde, weil ich dem Tod das Recht abspreche. Und weil ich weiß, ich werde stärker sein. In der Macht der Stärke Jesu. Ich will immer mehr nur von der Kraft des Auferstandenen kennenlernen. Er ist meines Glaubens Inhalt und mein Ziel. Nun verstehen Sie es doch, dass wir Christen nur noch von ihm reden können, dass wir nicht unser Leben als das Beispiel ihnen vorzeigen können. Wir wollen weiterweisen auf ihn und auf seine unermessliche Kraft. Ich will das zum Schluss nicht mit meinen Worten sagen, sondern mit den Worten eines Theologen, der in seinem Leben durch viel Not hindurchging, ein Haus aus Holländer, ein Prediger in Wuppertal, Hermann Friedrich Kohlbrügge im letzten Jahrhundert. Er hat verfügt, was die Botschaft sein soll, die über seinem Leichnam einmal verkündigt wird. Im Friedhof, wenn sein Körper verwest. Darum, wenn ich sterbe aber nicht mehr. Und es findet jemand meinen Schädel. So predige es ihm dieser Schädel noch. Ich habe keine Augen, dennoch schaue ich ihn. Ich habe keinen Gehirn noch Verstand, dennoch umfasse ich ihn. Ich habe keine Lippen, dennoch küsse ich ihn. Ich habe keine Zungen, dennoch Lob singe ich ihm mit euch allen, die ihr seinen Namen anruft. Ich bin ein harter Schädel, dennoch bin ich ganz erweicht und verschmolzen in seiner Liebe. Ich liege hier draußen auf dem Gottesacker, dennoch bin ich drin im Paradies. Alles Leiden ist vergessen. Das hat uns seine große Liebe getan, da er für uns sein Kreuz trug und hinausging nach Golgatha. Und wenn Sie jetzt noch suchen und fragen, wo liegt denn das Geheimnis des Christenlebens, des reichen, glücklichen Lebens, dann will ich Ihnen nicht von all den schönen Stunden meines Lebens erzählen, sondern möchte ich sagen, gehen Sie mit hinein in die Leidensgemeinschaft mit Jesus. Ich bin so kühn und sage, weichen Sie dem nicht aus. Gehen Sie dorthin, wo andere schwere Lasten tragen. Suchen Sie Christen der Welt, die heute durch schwere Not geführt werden, die gefangen gehalten werden um des Evangeliums willen. Und dann hören Sie, wie die sagen, mein Leben war noch nie so reich wie jetzt. Meine Augen richten sich auf ihn und ich will immer mehr ihn erkennen und ich sehne mich nach der Stunde, wo ich ihn sehen darf, von Angesicht zu Angesicht. Amen. Und nun singen wir, warum soll ich mich denn grämen? 297, die Verse 8, 11 und 12. finden. Herr, du weißt, wie unser Blick immer wieder sich festkrallt an den Schweren und wir nicht drüber hinwegkommen können. Aber du kannst uns die Augen öffnen für deine Nähe und für deine Liebe. Dass wir von dir gehalten und getragen und bewahrt sind. Dass wir auch in aller Not umso fester nur bei dir bleiben. Herr, wir danken dir für all die Zeugnisse, die du uns gibst von Menschen, die durch schwere Not hindurchgingen und die uns zurufen, dass wir es auch bewähren können in dunklen Stunden. Wir möchten dir aber auch danken, dass du so viel von uns wegnimmst, dass du uns so viel Siege, Hilfen erleben lässt, dass wir heute in Frieden und in Freude leben dürfen, dass wir dir so viel zu danken haben und dann wollen wir uns mit denen verbinden, die jetzt schwer leiden. Wir wollen ihre Lasten mittragen und das mit ihnen erleben, wie du ihnen so nahe kommst und deinen Frieden gibst, den Kranken, den Trauernden, den Weisen in unserer Mitte, ja auch denen, die um deines Namens willen verfolgt sind, allen, die Unrecht leiden müssen, die allein gelassen sind. Herr, wir bitten dich, dass wir das selbst wieder ganz neu erkennen, dass wir selbst nicht verführt werden in dieser Zeit der Äußerlichkeiten, dass wir wissen, deine Gaben liegen allein in dir und in der Gemeinschaft mit dir. Und dass wer dich hat, dass der alles hat. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben nur noch bekannt zu geben, Sie können noch einmal Platz nehmen. Dieser grüne Zettel Nummer 13 hat jetzt alles bis Ende November drin, was bei uns läuft. Das wird nicht mehr bekannt gegeben. Also das müssen Sie mitnehmen am Ausgang. Letztes Mal hatten wir nicht mehr die Blätter von unserer Missionsarbeit Licht im Osten. Das Blatt Einreich Komme war schon im ersten Gottesdienst weg. Und ich habe jetzt einen Schwung nochmal hingelegt, aber nicht auf Ihre Plätze. Mir ist das wichtig, dass Sie hier auch etwas lesen von dem Golef, der 22 Jahre seines Lebens in Haft war. Auch manches von Erleichterungen, die gegenwärtig hoffentlich bleibend in Russland sichtbar werden. Das liegt am Ausgang auf, dieses Blatt. Etwas steht nicht in diesem Blatt drin. Wir haben heute zum ersten Mal wieder eine Singgruppe gehabt. Die hat sich ganz lose gebildet im ersten Gottesdienst. Ich danke Ihnen, dass ich den zweiten Gottesdienst benutze. Vielleicht können wir da auch mal singen. Denn im ersten war auch jeder Platz besetzt, dann bin ich froh, dass Sie ausweichen auf den zweiten Gottesdienst. Ist auch schön, wenn Sie die Ruhe einmal benutzen und am Sonntag es nicht hastig angehen lassen. Aber wir proben immer nur auf bestimmte Dinge zu. Am Dienstag, 8. November, nach unserem Bibeltraining um 21 Uhr treffen die Sänger sich und üben was ein zum ersten Advent. Man muss sich nicht einem Chor anschließen und wenn man Lust hat, kann auch Zeit singen bei uns. Auch was auch nicht im Zettel drin steht, wir haben eine Sportgruppe gebildet. Warum? Weil wir die Gabe Gottes auch in unserem Leib erkennen und uns daran freuen und ihn stählen wollen, nicht mehr um Rekorde zu jagen, sondern um das einfach in der Gesundheit zu bewahren. Wer Lust hat, am Mittwochabend um 19:30 im Heidehof-Gymnasium der Neuen Turnhalle, oben auf der Gensheide, 19:30 sind Erwachsene, Männer und Frauen, um 17:30 sind die jungen Burschen. Die Woche drauf, am 8. November, haben wir um 17:30 ein Turnen für Eltern mit Kindern, mit Schulkindern. Die Eltern werden wahrscheinlich Mütter sein oder später machen dann Gymnastik und die Kinder, für die machen wir ein extra Programm. Nur, dass wir das schon wissen. Das Erwachsenenturnen um 19:30 wird immer bleiben mit teilweise Gymnastik und dann Volleyballspiel und ähnliches. Dann auch nicht im Zettel steht, dass morgen Abend Klaus Vollmann der Stiftskirche spricht, Reformationsvortrag, was Kirche zur Kirche macht. Das ist ganz wichtig. Und wir haben dann natürlich am Feiertag, am 1. November, kein Bibeltraining, keine Veranstaltungen. Im ersten Gottesdienst waren auch die Bücher wieder weg. Es war, glaube ich, letztes Mal nach dem Gottesdienst waren die weg. Ich habe ja im letzten Jahr ein Buch geschrieben, es ist ein bisschen dick geworden, aber es soll ein Andachtsbuch sein, das einmal den Weg des Glaubens beschreibt. Vom Suchen nach Gott über die einzelnen Stationen entdeckte Bruderschaft, 36 Andachten, gleichzeitig Hilfen zum tieferen Verständnis der Bibel, mit Verweisstellen, wo man mehr drüber finden kann. Und vorne sind Erinnerungen, die Sie vielleicht noch kennen aus manchen Predigten. Es liegen noch diese Bücher drüben. Wenn Sie nicht reichen, da tun Sie dann wieder her. Das ist vom Büchertisch unserer Gemeinde. Auch meine Frau ist vielleicht noch da. Ich weiß nicht, ob sie es noch geschafft hat, ob sie nicht besucht zu Hause war. Sonst wegen unserer Israelreise. Falls jemand fragen will, wie das genau läuft und wie sich das verhält, diese Israelreise, die wir nächstes Jahr in den Schulferien haben und nicht in den Osterferien, da ist uns jetzt einfach zu voll geworden in Israel. Nächstes Jahr durch die vorgezogenen Schulferien ist das für alle, die an die Schulferien gebunden sind, eine besonders geschickte Zeit. Noch ein letztes zu unserem Opfer. Wir hatten ja den Abend am Dienstag von unserem Dr. Kilgus, der in Pakistan sitzt, eine Tonbildserie. Da hatten wir keine Büchse aufgestellt. Wir machen das nicht, weil wir heute die Büchsen haben, wer etwas reintun will. Wir freuen uns über diese jungen Ärzte aus der SMD, die wir unterstützen dürfen in ihrem Dienst. Draußen in Nordpakistan, in einem sehr verlassenen Gebiet, täglich 300 Patienten, allein in der Poliklinik 100 Patienten dauernd. Gleichzeitig auch für unsere anderen beiden Ärzte, Übele und Flüger, die in Südtansania in einem Hungergebiet, wo jetzt nichts mehr wächst und wo sie in einem sehr schweren Gebiet leben, wo es für 2 Millionen Menschen praktisch nur ein paar hundert Arbeitsplätze gibt im Straßenbau der Regierung und alle anderen Menschen haben keine Chance. Und hier einen Dienst der Liebe zu tun. Danke für alle Gaben. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Er segne uns und behüte uns. Er lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.